Aber es gibt einen Satz und den merke dir. Was du nicht willst und was man dir tut, und das füge auch keinem anderen zu.
Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe und Gefängnis.
Ja, und heute ganz herzlich willkommen Daniela Hirt. Hallo Daniela.
Hallo Thomas, danke für deine Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Daniela, wir haben in diesem Podcast schon öfter die Themen Restorative Justice, Mediation und Täter-Opfer-Ausgleich und so weiter angesprochen oder gestreift auch. Aber du bist jemand, der diese Ideen und diese Ansätze in die Tat umsetzt. Du arbeitest in diesen Bereichen und vor einigen Monaten habe ich über die Medien mitbekommen von einem Projekt, das du begleitet hast und das ich eigentlich in der Form in Deutschland noch nie mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Ich kenne es teilweise aus anderen Ländern. Aber da ging es darum, dass die Mutter von einem ermordeten Mädchen ja ins Gespräch gekommen ist, wenn man so nennen kann, mit inhaftierten Mördern, um da ein Stück weit vielleicht die Tat für sich aufarbeiten zu können. Vielleicht kannst du mal berichten von diesem Projekt. Was ist da genau passiert? Wie ging das vor sich?
Genau, also das war einer der Kreisdialoge, ein Restorative Justice-Verfahren, was ich in Gefängnissen durchführe. Und es hat sich eine Mutter an uns gewandt, deren Tochter umgebracht wurde, erstochen wurde und deren Mörder nie gefasst wurde, auch nicht inhaftiert war. Und sie hat sich an mich gewandt und sie hat gesagt, auch wenn der Mörder ihrer Tochter inhaftiert wäre, würde sie nicht direkt mit ihm selber sprechen wollen. Und sie sieht es eigentlich als absolute Chance, Teilnehmerin bei diesem Projekt zu sein, betroffenenorientiertes Arbeiten im Strafvollzug, um mit jemandem zu sprechen, der auch jemanden umgebracht hat. Und das war ihr sehr wichtig, dass dies auch mit dem Messer geschehen ist, weil sie so sehr unter den Folgen des Mordes ihrer Tochter litt und so viele Fragen im Kopf hatte, auch nachdem es 9 Jahre war das her mit dem Mord, dass sie gesagt hat, ich möchte unbedingt mit jemandem sprechen, der auch jemanden umgebracht hat, auch mit dem Messer umgebracht hat, um meine Fragen an diese Person zu richten. Ich möchte wissen, weshalb bringt man überhaupt jemanden mit dem Messer um? Wie kann es überhaupt so weit kommen? Und sie hatte noch einige andere Fragen und vor allem wollte sie auch ihre Geschichte erzählen. Sie wollte von ihrem Leid erzählen, sie wollte von ihrer Tochter erzählen, sie wollte von dem Leben mit ihrer Tochter erzählen und auch von der Zeit nach dem Mord. Und sie sagte immer, und zwar möchte ich es denen erzählen, die es etwas angeht. Und ich möchte es dort erzählen, wo der richtige Ort dafür ist. Und das war für sie das Gefängnis.
Und wie ist es dann konkret abgelaufen? Also du hast dann mit den dort inhaftierten Mördern, wenn man so sagen kann, erstmal Kontakt aufgenommen und die gefragt, ob die zu sowas bereit wären oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das betroffenenorientierte Arbeiten im Strafvollzug, also das Restorative Justice Verfahren eines Kreisdialoges im Strafvollzug, ist in mehreren Phasen unterteilt. Da kann ich auch später gerne noch mal kurz drauf eingehen. Aber es geht erstmal darum, dass sich eine Gruppe von Betroffenen von Straftaten, eine Gruppe von Menschen aus der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, aus der Community, die weder tatverantwortlich noch tatbetroffen sind, und Menschen, die inhaftiert sind, also inhaftierte Bürgerinnen und Bürger, dass wir die erstmal in getrennten Gruppen miteinander arbeiten lassen und die begleiten und dann diese Gruppen zusammenführen zu einer gemeinsamen Begegnung über mehrere Tage dann auch.
Ach so, also sind auch einerseits Tatverantwortliche, sagst du, und Opfer in Gruppen erstmal zusammen, aber auch ganz normale Außenstehende, die eigentlich gar nichts mit diesen konkreten Taten zu tun haben.
Genau, also restaurativ im Gefängnis bedeutet, also restaurativ zu arbeiten im Gefängnis bedeutet, sich dem Verbrechen eher als einem sozialen Konflikt zu nähern. Und in diesen Konflikten oder ich sag mal in diesen Straftaten, die begangen wurden oder die erlitten wurden, sind immer auch eine Vielzahl von anderen Menschen mit involviert. Ja, ich sag mal, wenn jetzt bei mir im Haus eingebrochen werden würde, bei meiner Nachbarin, dann bin ich und auch meine anderen Nachbarn genauso beteiligt wie die ganze Straße und unsere ganze Stadt, weil das hat einen Effekt auf uns. Es entstehen vielleicht Ängste, Unsicherheiten und auch meine Freunde, Freundinnen, meine Familienangehörigen, die würden auch davon berührt werden, eben dadurch, dass ich vielleicht plötzlich voller Angst wäre, nicht mehr schlafen könnte, mich verbarrikadieren würde und so weiter und so fort. Das jetzt als Beispiel, um zu zeigen, eine Straftat, die passiert, berührt nicht immer nur die Person, die es direkt betrifft, sondern es hat wie ein Stein, den man ins Wasser schmeißt und dann entstehen die weiten Ringe um diesen Stein, der ganz schnell auf den Grund gesunken ist. Aber die Ringe bleiben noch lange da und werden immer weiter und immer mehr. Und so ist es auch mit einer Straftat. Und wenn wir restaurativ arbeiten im Strafvollzug, dann beziehen wir immer eben diese Vielzahl an anderen Menschen mit ein. Das heißt, das soziale Netzwerk, die Betroffenen, die lokale Gemeinschaft natürlich. Und genau, also alle, die davon betroffen sein könnten.
Und wenn diese Gruppen dann erstmal oder erstmal innerhalb der einzelnen Gruppen sozusagen sich zusammengesetzt wird und gearbeitet wird, das findet dann aber unter Begleitung oder Betreuung von dir zum Beispiel dann statt.
Genau, also ich bin diejenige, die die Projektkoordination macht. Ich habe vor vielen Jahren ein Konzept geschrieben, habe das auch immer wieder modifiziert aufgrund von Rückmeldungen und Evaluationen, die wir nach den Projekten gemacht haben, also kleine Fragebögen. Die eine wissenschaftliche Begleitung passiert jetzt gerade in dem aktuellen Projekt, wo ein Doktorand von der Juristischen Fakultät Leipzig uns begleitet. Das heißt, da werden wir noch mal auf andere Erkenntnisse auch zurückgreifen können. Aber das, was wir bisher über Fragebögen herausgefunden haben, also was lief gut, was war ihre Motivation, was hätte vielleicht anders laufen können, wie sind sie nach dem Projekt, wie schauen sie wieder zurück auf das, was ihnen passiert ist, hat sich etwas verändert durch ihre Teilnahme. Durch all diese Fragen habe ich auch immer wieder mein Konzept angepasst und natürlich auch aufgrund meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen, also mit den JVA-Bediensteten. Denn das sind diejenigen, die ich sozusagen anleite, die ich begleite und mit denen ich zusammen diesen Kreis umsetze. Und das noch mal ein Satz dazu, das ist mir persönlich besonders wichtig, weil auch das ist für mich restauratives Arbeiten, dass ich nicht in eine JVA gehe und da einfach etwas tue, sondern ich versuche, die ganze Anstalt zu beteiligen an diesem Projekt, also entsprechend der Ressourcen der Anstalt oder eben auch das Ministerium, das Justizministerium mit einzubeziehen, so dass wir sozusagen alle an diesem Prozess begleitet sind, alle Perspektiven eingeholt werden können, alle Möglichkeiten, alle Grenzen, alle Limitierungen eingeholt werden können.
Wenn wir jetzt an diesem Beispiel bleiben, dann kommt es irgendwann eben dazu, dass alle Gruppen sich dann zusammen in einen Kreis oder an einen Tisch im weitesten Sinne setzen. Muss man sich das dann als einen Termin oder ein Gespräch oder einen Tag vorstellen, oder ist das dann auch nochmal ein Prozess, der mehrere Tage oder Wochen oder Monate in Anspruch nehmen kann? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also vielleicht zu dem Zeitaspekt, Thomas, das Projekt dauert ungefähr zwischen einem Dreiviertel und einem Jahr. Also es geht ja damit los, dass man erstmal anfängt, Betroffene zu finden, die sich vorstellen können, an so einem Projekt teilzunehmen. Einige Betroffene von Straftaten sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu früh, oder die sagen, ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben. Es ist gar nicht so leicht, für die Betroffenen selber auch sozusagen den richtigen Moment zu finden, wo sie sagen, ja, ich habe Fragen, ja, ich habe da Bedürfnisse, die sind nicht befriedet und ich möchte daran teilnehmen an so einem Projekt, weil ich meine Fragen stellen möchte, weil ich meine Geschichte erzählen möchte, weil ich hören möchte, wie es kommen kann, dass Menschen straffällig werden. Ich möchte all das loswerden, was ich bisher noch nicht loswerden konnte. Und man kann sich das so vorstellen, dass ich bis zu 5-mal, das ist natürlich immer, wie gesagt, entsprechend den Ressourcen einer JVA, auch wie das Team sich das dort vorstellen kann. Aber bisher ist es immer so gewesen, dass ich es so gemacht habe, dass wir uns bis zu 5-mal in den jeweiligen Gruppen getroffen haben. Das heißt, die Betroffenen, die Personen aus der Gesellschaft in einer Gruppe und die andere Gruppe sind die Inhaftierten. Das heißt, wenn wir Betroffene gefunden haben und auch Menschen aus der Gesellschaft, das waren bisher auch oft, was weiß ich, ein Staatsanwalt in Rente oder eine Lehrerin, Werte- und Normlehrerin war schon dabei oder auch ein Schulsozialarbeiter, es waren ganz unterschiedliche Menschen. Und die Betroffenen, wenn wir die gefunden haben, dann schauen wir in der Anstalt, wer teilnehmen kann. Das macht dann das Team, eine Vorab-Auswahl, und wir machen dann auch gemeinsam die Vorgespräche. Wir schauen, dass es eine Deliktäquivalenz gibt. Ich habe aber festgestellt im Laufe der unterschiedlichen Durchführung des Projektes, dass es nicht immer unbedingt wichtig ist, dass eine, sage ich mal, eine Person, die von Einbruch betroffen ist, auch unbedingt auf einen Einbrecher trifft. Sondern ich habe da so eine Teilnehmerin im Ohr, die hat gesagt, das muss gar nicht sein, dass das ein Einbrecher ist. Ich möchte aber verstehen, wie es dazu kommt, dass jemand überhaupt straffällig wird und andere Menschen verletzt und ihnen was wegnimmt oder sie wirklich auch körperlich verletzt. Das war ihr wichtig, genau. Und so schauen wir immer und wir gehen da sehr transparent mit um, mit der Gruppe von Betroffenen, dass wir immer so gucken, was passt, was braucht's vielleicht auch. Du hast ja die Frau erwähnt am Anfang, die Mutter, deren Tochter ermordet wurde. Ihr war es besonders wichtig, dass ein Mörder dabei war, der auf dieselbe Art und Weise getötet hat, wie ihre Tochter ums Leben gekommen ist. Und da haben wir natürlich dann auch für gesorgt, weil das war ein ganz klares Anliegen. Und dann kommt es zu einem gemeinsamen Treffen. Das kann ein ganzer Tag sein. Das war schon mal in einem Gefängnis. Die haben gesagt, wir möchten uns gerne einen Tag mit allen Beteiligten treffen. Und in einem anderen Durchlauf haben wir uns an 3 unterschiedlichen Tagen getroffen, wo immer 2 bis 3 Wochen auch dazwischen war.
Und in diesem Fall mit der Mutter, wie war so dein Eindruck oder wie waren vielleicht die Rückmeldungen danach, sowohl von der Mutter als auch von den Beteiligten inhaftiert? Was hat das bei Ihnen bewirkt, dieser Austausch?
Also von der Mutter kann ich ganz klar sagen, sie sagte, dieses Projekt war für sie wirklich ein Game Changer. Sie sagt, sie hat natürlich unterschiedliche Dinge auch ausprobiert in der Tatverarbeitung. Das war ja auch schon ein paar Jahre her. Aber es fehlte ihr noch genau so etwas, sagte sie, ne, wo sie ihre Geschichte erzählen kann in diesem Kontext des Gefängnisses, jemanden fragen kann, weshalb hast du das damals getan? Hast du jemals an die Angehörigen gedacht, als du gemordet hast? Diese Fragen konnte sie nur in diesem Projekt stellen. Und das hat für sie einen riesigen Unterschied gemacht. Also wie gesagt, sie sagte immer wieder, es war ein Game Changer in ihrem Leben. Sie war danach sehr viel stabiler. Sie konnte einiges nochmal loslassen. Und vor allem, was sie gesagt hat, das hat mich besonders beeindruckt. Sie hat gesagt, dass sie die Person, also der Mörder ihrer Tochter, an den sie sich in irgendeiner Weise gebunden fühlte, all die Jahre, weil sie sich immer wieder Gedanken gemacht hat, wer war das, warum hat er das getan, warum kriegt die Polizei das nicht hin, den zu finden. Also dieses immer wieder drüber nachdenken, über diese Fragen, das konnte sie wirklich loslassen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also sie hat gesagt, sie konnte diese Person mit der Tat loslassen und konnte sich sozusagen noch mehr ihrem Schmerz eher widmen und da noch mal eine andere Verarbeitung stattfinden lassen. Und die Inhaftierten selber oder der Betroffene auch, der war am Anfang sehr nervös und sehr ängstlich. Er wollte sich dem aber stellen. Er wusste auch, dass eine Frau teilnimmt, deren Tochter ermordet wurde. Und er hat sich dem gestellt und er hat die Fragen beantwortet. Und er hat tatsächlich auch gesagt, dass er trotz diverser Einzelgespräche, weil er war schon mehrere Jahre inhaftiert, und auch Gruppenangeboten, an denen er teilgenommen hat, wo natürlich auch immer wieder Thema war, die Tat, biografische Aspekte. Er hat gesagt, und trotzdem hätte er nie auf diese Art und Weise über die Angehörigen seines Opfers nachgedacht und hätte nie diese Dimension gespürt, wie in diesem Projekt. Also es hat für ihn auch einen Unterschied gemacht.
Wirklich beeindruckend, ja. Würdest du sagen, dass so ein Projekt die absolute oder Ausnahme ist im deutschen Strafvollzug oder gibt es sowas öfter nach deiner Erfahrung?
Also ich würde sagen, das Interesse ist ziemlich groß. Also ich bekomme viele Anfragen aus unterschiedlichen Bundesländern, von Ministerien und auch von Gefängnissen, auch von Täter-Opfer-Ausgleich-Fachstellen, also TOA-Fachstellen. Aber ich sag mal, die Umsetzung oder das Konkrete, das jetzt wirklich ein Gefängnis sagt, so Frau Hirt, und jetzt haben wir ganz viel gehört, wir finden das fantastisch, wir können uns das auch gut vorstellen, es gibt ja auch die gesetzliche Grundlage dafür. Jetzt nehmen wir das Geld in die Hand und jetzt möchten wir gerne dieses restaurative Projekt auch durchführen. Das passiert leider noch viel zu selten, obwohl es wirklich ein großes Interesse gibt.
Ein Interesse, also auch von Seiten auch der Opfer und der Inhaftierten.
Genau, also es gibt ein großes Interesse auch tatsächlich von Anstaltsleitungen. Mhm. Und es gibt auch ein Interesse von opferunterstützenden Einrichtungen. Da habe ich auch schon einen Artikel für die Mitgliedszeitschrift im Weißen Ring. Da habe ich schon mitgeschrieben, da gab es einen großen Artikel über das Projekt. Und auch da gibt es immer wieder Anfragen auch von sogenannten Opferbeauftragten über das Projekt. Wir beziehen auch bei jeder Durchführung immer entweder die Stiftung Opferhilfe oder Opferbeauftragte der Polizei oder eben auch den Weißen Ring mit ein. Da gibt es zum Teil auch richtig gute Kooperationen. Mhm. Ja, und auch das könnte natürlich mehr werden. Wir haben 16 Bundesländer. Ich würde mal sagen, also da, wo ich es schon das zweite Mal begleite, das Projekt in Nordrhein-Westfalen, gibt es natürlich mittlerweile eine ganz gute Kooperationsstruktur, in Niedersachsen auch. Ich habe auch erlebt, dass es in Sachsen eine sehr gute Kooperationsstruktur gibt zwischen den einzelnen Institutionen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und auch in Schleswig-Holstein natürlich. Sicherlich auch in anderen Bundesländern, die ich jetzt vielleicht nicht erwähne. Aber ich sage, es könnte einfach mehr werden. Also über das Interesse hinaus würde ich mir sehr wünschen, noch mehr in die konkrete Arbeit zu gehen. Also ich biete ja auch Fortbildungen an oder biete Fachveranstaltungen an, dass ich die organisiere, dass ich da die öffentlichen oder auch vielleicht die freien Träger oder die Justizvollzugsanstalten auch begleite. Und das darf auch gerne mehr werden.
Mhm. Ja, also es wäre sicherlich absolut wünschenswert, weil es, glaube ich, unglaublich sinnvolle Maßnahmen und Projekte sind im Sinn der Opferhilfe, aber auch im Sinn letztlich der Resozialisierung. Wenn du eben sagst, ein Straffälliger kann auf die Art und Weise vielleicht mehr Einsichten und tiefere Einsichten auch gewinnen in das, was er angerichtet hat, ist das ja auch was im Sinne seiner Resozialisierung ist. Ich kann mal, oder es ist natürlich so, dass es für die Anstalten mit einigem Aufwand immer verbunden ist, aber ein Aufwand, der sich, glaube ich, eben nicht nur jetzt im Sinne der Allgemeinheit lohnt, sondern auch im Sinne der Anstalten. Wenn Inhaftierte dort mit eingebunden werden und dort auch für sich selber das zur Weiterentwicklung nutzen können, dann ist es ja auch was den Anstaltsalltag irgendwie bereichert oder erleichtern kann. Also ich glaube, dass man insgesamt sagen muss, dass es lohnt sich, dieser Aufwand, der damit verbunden ist.
Ja, das kann man nicht verhehlen, wie du sagst, dass es natürlich tatsächlich erstmal Aufwand bedeutet für ein Gefängnis. Das stimmt und es lohnt sich sehr. Das kann ich einfach nur unterstreichen, auch im Sinne, also zum einen ist es natürlich eine Ergänzung des Behandlungsangebotes, das ist ganz klar. Aber ich habe einfach auch erlebt, dass es sehr gute Presse gibt auch für diese JVA. Und das ist auch sehr wichtig, ja, dass irgendwie auch JVA mit einer guten Presse auch nach außen kommen. Das ist auch für die Gesellschaft wichtig, dass die mitkriegen, was machen die denn da überhaupt? Und vor allen Dingen, es zeigt eben, dass die JVA was für die Resozialisierung tut und nicht nur die Menschen wegsperrt, einfach wegsperrt. Es gibt, natürlich ist das auch ein Brückenschlag, zum einen innerhalb der JVA, auch zwischen den Hierarchien. Und das begünstigt auch das gute Arbeitsklima und auch das braucht es ja. Und es ist auch ein Brückenschlag, sage ich mal, zwischen drinnen und draußen, um das mal so plakativ zu nennen. Weil, und das wissen wir doch eben auch, die Menschen, die inhaftiert sind, die sind doch mehr als nur das Delikt, was sie begangen haben. Und die meisten werden wieder entlassen werden. Und wir wissen doch alle, dass eine gute Resozialisierung eben auch davon abhängt, wie stabil Beziehungen sind draußen. Wie stabil ist meine Beziehung zu meinem sozialen Netzwerk, zu meiner Familie, insbesondere auch zu meinen Kindern. Ich weiß jetzt nicht die Zahlen in Deutschland, das weißt du wahrscheinlich viel besser, aber die Hälfte der Inhaftierten in den Niederlanden sind Väter. Und es wird einfach viel zu wenig getan. Man weiß aber auch, wenn es eine stabile Vater-Kind-Beziehung gibt, wenn man die aufbaut in der Haft, und auch das ist Restorative Justice, dass man dann erstmal verhindert für zukünftige Generationen, dass es Inhaftierung gibt über Generation, Generation, Generation. Und man erhöht auch die Resozialisierung, die gute Resozialisierung für den Inhaftierten, wenn man da investiert. Und dann ist es natürlich auch im Jugendstrafvollzug, ist es auch tatsächlich eine Erfüllung des Erziehungsauftrages, sage ich mal. Und es gibt auch Sinn. Also ich habe immer noch einen, den leitenden Sozialarbeiter einer JVA im Ohr, der hat gesagt, dieses Projekt wäre das Sinnvollste, was er jemals getan hätte in seinen 30 Jahren Berufserfahrung in der JVA. Und ich meine, das sagt doch alles.
Ja, genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Im letzten Podcast-Gespräch war mit Hartmut Kahle von Hoppenbank e.V., Verein der Freien Straffälligenhilfe, die auch viele Projekte in den Anstalten machen. Und der hat eben auch berichtet von einem Familientag und wie sinnstiftend der tatsächlich für die Beamtinnen und für die Beamten war und ist. Weil die merken, da können sie was positiv aufbauen, sie können Beziehungen stärken und so weiter. Und das sind ja meistens sehr qualifizierte und engagierte Leute, die nicht damit ausgefüllt sind, die Hafträume auf- und zuzusperren, sondern die auch gern was Positives aufbauen werden und wollen und das auch können.
Ja.
Also insofern auch dafür ein ganz wichtiges Argument. Ja.
Genau. Ja. Und eben natürlich für die Gefangenen, ich glaube, da haben wir jetzt auch drüber gesprochen, dass da bedeutet es natürlich, es ist ein Perspektivwechsel, es geht da auch um Würde und Selbstwirksamkeit, die zurückerlangt wird, auch durch so ein Projekt. Die Inhaftierten, ganz oft habe ich gehört, ich möchte zeigen, dass ich kein Monster bin. Ja, also auch diese Sehnsucht auch nach, ich möchte auch meine anderen Identitäten zeigen. Ja, nicht nur die Identität eines Gefangenen und vielleicht die Gesellschaft, die mich hier als Monster ansieht, sondern ich möchte auch zeigen, dass ich sehr viel mehr bin als das. Genau, und es geht den Inhaftierten tatsächlich auch oft darum, sie möchten auch wirklich was wiedergutmachen, also was zurückgeben der Gesellschaft. Und sie leiden ja genauso, also nicht genauso will ich nicht sagen, das wäre falsch, aber sie leiden auch auf ihre Art und Weise unter den Taten und den Tatfolgen. Sie sind inhaftiert. Sie sind zum Teil auch, haben eine Depression und können auch, ihre sozialen Beziehungen sind weggebrochen. Da gibt es auch viel Leid. Sie sind vielleicht auch traumatisiert durch ihre eigene Tat. Also da gibt es auch viel, was erzählt werden möchte. Und sie möchten sich auch dem Geschehenen stellen. Also das höre ich auch immer wieder. Und das ist eine Riesenchance. Und oftmals haben Inhaftierte überhaupt gar keinen Kontakt zu Menschen, außer zu den Beamten, Beamtinnen oder mal ab und zu irgendwie eine Maßnahme, wo jemand vielleicht tatsächlich ein freier Träger, eine Kollegin reinkommt und eine Maßnahme in der JVA durchführt. Und dieser Moment, das weiß ich auch noch, als wir mit der ersten Gruppe, mit dem ersten Projekt, was ich koordiniert habe, als wir dann auf die Inhaftierten gestoßen sind, bei dem gemeinsamen Treffen, dieser Moment des Begrüßens. Also es wurde vorher besprochen, dass sie sich tatsächlich die Hände geben wollen. Diese Dinge besprechen wir alle vorher sehr genau. Und die Gruppe der Betroffenen und der Menschen aus der Gesellschaft haben gesagt, ja, wir möchten die Hände geben. Und die Inhaftierten haben auch gesagt, ja, wir können uns das auch vorstellen, wir wollen uns auch die Hände geben. Und dieser Moment des Handschlags hatte wirklich was Magisches.
Und wenn du jetzt von der Mutter berichtet hast, die gesagt hat, sie möchte gar nicht, der Täter ist ja leider überhaupt noch nicht gefasst, aber sie würde auch gar nicht den konkreten Täter gegenübertreten wollen. Ist das was, wo man sagen kann, das ist bei vielen Opfern so oder das ist eher die Ausnahme oder wollen viele auch mit ihren konkreten Tätern irgendwo sich auseinandersetzen?
Also ich glaube sowohl als auch, das ist sehr individuell und das sehen wir ja auch. Ne? Einige sagen, ich möchte die direkte Begegnung, den Täter-Opfer aus. Gleich. Auch den kann man ja erweitern, noch vielleicht um Personen. Und andere sagen, ich möchte auf keinen Fall den Täter oder die Täterin treffen, die oder der mir das angetan hat. Und bei anderen muss man auch ganz klar sagen, da ist die Person, die tatverantwortliche Person, nie gefasst worden. Das ist also wie bei der Mutter auch. Und das ist eine unglaubliche Chance auch für die Person, trotzdem ihre Geschichte zu erzählen und ihre Fragen loszuwerden und in der Tatverarbeitung auch einen Schritt weiter zu kommen. Also ich glaube, dass das sehr individuell ist und es ist eine Riesenchance, auch diese indirekte Begegnung zu machen.
Und wie gehst du persönlich auch mit dem, trotzdem ja mit dem Leid um, mit dem du ja in irgendeiner Form dann auch konfrontiert wirst? Natürlich die Mutter, der die Tochter ermordet wird, ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber auch in anderen Fällen viel Leid auf Seiten der Opfer vor allem, aber eben, wie du auch erzählt hast, auf Seiten natürlich der Inhaftierten. Und ich kann mir vorstellen, es kann ja im Rahmen so eines Projekts oder dieser Maßnahmen nicht alles Leid natürlich geheilt werden. Es steckt viel Potenzial drin und viel Potenzial zu einer gewissen Heilung, aber trotzdem bleibt ja Leid sozusagen übrig auch. Also wie gehst du damit um?
Also Leid bleibt übrig bei den Betroffenen, meinst du ja jetzt auch, ne? Genau. Also es ist nicht so, dass die Maßnahme oder das Projekt ist vorüber, der Zirkel ist vorüber und die Menschen dürfen mich nie wieder ansprechen, sondern ich bleibe weiter ansprechbar. Und wir machen auch noch ein Treffen 6 bis 8 Wochen nach dem Kreisdialog. Das heißt, da können wir auch noch mal schauen, wie geht es den Menschen jetzt und was braucht es vielleicht auch noch. Und wir können auch eine Schnittstelle sein oder ich begreife mich auch als Schnittstelle. Ne? Ich kann auch noch Kontakte machen oder mit den Personen besprechen, okay, jetzt ist vielleicht doch der richtige Zeitpunkt für eine ambulante oder noch mal eine stationäre psychotherapeutische Maßnahme beispielsweise. Oder ich bin ansprechbar und ich kenne das auch, dass ich nach einem Jahr noch mal angerufen oder angeschrieben werde und dann wird mir noch mal erzählt, Mensch, Frau Hirt, ich muss immer noch mal da und da dran denken, ich möchte Ihnen noch mal danken und ich möchte Ihnen so gerne auch erzählen, wie ich jetzt im Leben stehe. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und es tut mir so gut. Also es ist immer noch so, dass noch was bleibt und dass es noch Kontakt gibt. Also nicht mit allen, aber mit einigen. Und ein Teilnehmer zum Beispiel, der hat gesagt nach dem Projekt, so, und jetzt möchte ich gerne einen Täter-Opfer-Ausgleich machen. Jetzt möchte ich gerne mit der Person, die mir das damals angetan hat, direkt sprechen. Und dann haben die Kollegen und Kolleginnen das dann begleitet. Also auch das kann ein Ergebnis sein. Genau. Und ich glaube, dass das sehr individuell ist. Und wie ich persönlich damit umgehe, war das auch so ein bisschen die Frage, wie ich sozusagen in die Selbstfürsorge gehe oder in die, was ich mitbringe, um auch diese Art der Arbeit zu tun. War das auch so deine Frage, weil du mich so persönlich angesprochen hast?
Ja, genau. Also wenn man eben, wie gesagt, diesen schlimmsten Fall jetzt nimmt, da, ich glaube, die meisten Menschen werden da emotional erstmal auf Abstand gehen und nicht sozusagen mit diesem Leid überhaupt konfrontiert werden. Aber du gehst ja da sozusagen rein und versuchst, was kann man tun, um das zu heilen. Ja? Aber wie schaffst du das persönlich?
Ja, wie schaffe ich das persönlich? Also ich bereite mich sehr, sehr gut vor auf diese Projekte. Und sehr gut vorbereiten bedeutet nicht nur fachlich, und dass ich irgendwie das ganze Projekt gut im Blick habe, sondern ich bereite mich auch persönlich sehr gut vor darauf. Ich mache zum Beispiel vor jedem Treffen auch einen sogenannten Pre-Circle. Das ist eine Methode, die von Dominik Barter kommt, die mir auch Heidrun Fiedler beigebracht hat. Das heißt, ich bereite mich mit einer anderen Person, mit einer externen Person sehr gut auf die Circle vor, schaue auch, wie kann ich in der Stabilität bleiben? Was ist eigentlich so mein Ansinn jetzt in diesem Treffen? Genau, das ist erstmal das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, ich habe ja schon sehr viel Berufserfahrung, jetzt 30 Jahre mittlerweile, in denen ich als Sozialpädagogin, als Familientherapeutin, als Traumapädagogin, auch als Fachkraft für Täterarbeit. Ich habe auch schon sehr viele Betroffene begleitet. Und ich glaube, ich habe so etwas gelernt, sage ich tatsächlich, so etwas wie Menschlichkeit. Ich musste das wirklich lernen, weil im Studium wird gesagt, auf keinen Fall zu sehr reingehen, immer die Distanz wahren und es ist ein No-Go zu weinen während der Arbeit. Also so bin ich sozialisiert in meiner Arbeit und mittlerweile habe ich gelernt, ich sag mal so, ich hoffe, das hört sich nicht zu kryptisch an, intuitiv mitzuschwingen und nicht mitzuleiden, aber mitzufühlen. Und ich glaube, ich kann dadurch den Menschen einen sehr guten Boden bereiten und einen sehr guten Raum halten, wo sie sozusagen wirklich im Kontakt mit ihrem Leid sind und sich ausdrücken dürfen und ich bleibe stehen dabei. So, also ich kann es jetzt nicht anders ausdrücken. Also ich reiche auch nicht permanent Taschentücher und ich streichel auch niemanden in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie körperlich werde oder irgendwie so selber mit verschmelze mit diesem ganzen Leid. Ich bleibe aufrecht und gerade und stark und ich halte das und ich habe Mitgefühl und ich mache intuitiv anscheinend immer die richtigen Sachen für die Person, weil ich auch immer frage. Ich frage, was brauchst du jetzt? Zum Beispiel die Mutter der ermordeten Tochter, das hat sie auch selber auch schon öffentlich erzählt. Sie hat gesagt, das, woran sie immer denkt, ist, dass ich sie gefragt habe, was können wir jetzt tun für dich und für deine Tochter? Wie kann die Gruppe hilfreich sein jetzt? Und da hat sie sich eine Schweigeminute für ihre Tochter gewünscht. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich, dass wir jetzt alle aufstehen und diese Schweigeminute machen. Und das haben wir gemacht. Und wir haben an ihre Tochter gedacht. Und sie hatte ein Bild mit und das hat sie in die Mitte gelegt. Und ich glaube, das ist was, das ist heilsam, Thomas. Das ist heilsam, aber für uns alle auch. Weil ich habe ja auch das Gefühl, ich kann etwas tun. Ich glaube, das, was uns wirklich fertig macht, um das mal so zu sagen, ist, wenn wir in einer bestimmten Hilflosigkeit uns befinden, wenn wir uns nicht selbstwirksam erleben. Das geht allen Menschen so. Es geht den Inhaftierten so, es geht Betroffenen so, es geht Nicht-Betroffenen so, es geht dir so, das geht mir so, das geht uns allen so. Und zu lernen, immer in die Selbstwirksamkeit zu kommen, in die Aktivität, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wie ich es schaffe, in diesem ganzen Leid, wie gesagt, immer den Prozess im Blick zu behalten und immer auch koordinierend zu sein und leitend zu bleiben.
Und man muss ja auch sagen, die Teilnehmenden natürlich nehmen alle freiwillig teil, sind ja dann eben auch Menschen, die selber ein Stück weit auch darin, wie du sagst, Selbstwirksamkeit suchen in diesem Prozess und sich da einbringen wollen und sich davon auch ein Stück weit was versprechen.
Genau, also da sprichst du auch nochmal diese Selbstwirksamkeit an und die Freiwilligkeit, indem das auch immer wieder betont wird. Also da bin ich wirklich auch wie so eine stoische Wiederholerin. immer wieder die Freiwilligkeit fokussieren. Also jeder und jede kann sich zu jedem Moment entscheiden, ich mache weiter oder ich höre auf. Und alleine das macht schon so einen riesen Unterschied für jede Person. Denn das, was sie erlebt haben, was ihnen widerfahren ist, das ist ihnen widerfahren. Da haben sie nicht zugestimmt. Ihr Leben ist von jetzt auf gleich ein ganz anderes geworden. Entweder durch das Erleben und Erleiden einer Straftat oder auch dadurch, dass sie eine Straftat begangen haben oder in irgendwas involviert waren, was zu einer Inhaftierung geführt hat. Aber indem ich mich immer wieder zu jedem Moment entscheide, ja, ich mache weiter, nein, es ist mir zu viel, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, erlebe ich mich sehr selbstwirksam.
Ja, und das finde ich wirklich auch ganz wichtig, das immer wieder klarzustellen und herauszustreichen. Man hört ja ab und zu, wenn es um diese Themen geht, eben so dieses, sagen wir, Gegenargument gegen solche Maßnahmen, dass manche sagen, das kann man den Opfern nicht zumuten, da mit Tätern konfrontiert zu sein und es folgt so eine Retraumatisierung und so weiter. Aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht einfach darum, die Möglichkeiten zu eröffnen für die Beteiligten und auch für die Opfer, die, wie du sagst, auch jederzeit wieder das abbrechen können, wenn sie merken, es tut doch nicht gut. Und ist ja auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du oder dein mit den Menschen, die du dann zusammenarbeitest, ihr trefft ja auch eine gewisse, also ihr macht ja Vorgespräche und so weiter und glaube, ihr würdet jetzt nicht einen inhaftierten Täter dort mit einbinden in so einen Prozess, wo man das Gefühl hat, das ist so ein extrem dissozialer oder das, der hat überhaupt keine Möglichkeit zur Empathie und so weiter. Das wäre eher schlecht dann für die Geschädigten, für die Opfer, wenn sie mit so jemand dann konfrontiert würden.
Ja, auf keinen Fall. Und da sprichst du auch so einen wichtigen Punkt an, weil das sind natürlich auch Dinge, mit denen ich auch auf fachlicher Ebene immer wieder konfrontiert werde. Ne? Das kann man Opfern nicht antun. Ich habe auch schon gehört, da werden Opfer, ich benutze jetzt das Wort Opfer, obwohl ich sonst überhaupt nicht verwende, ich sage eher Betroffene. Aber mir wurde gesagt, ihr benutzt Opfer wie Versuchskaninchen. Das hat mich sehr getroffen, weil das ist nicht der Punkt. Es ist, wie du sagst, ich schaffe einen Raum dafür, dass sowas möglich ist für Menschen, die psychisch stabil sind und die es wirklich wollen. Und ich schaffe auch einen Raum, einen sicheren, freien Raum, wo man auch während der Treffen zu jedem Zeitpunkt unterbrechen kann, aufhören kann, in einen Nebenraum gehen kann. Wir vereinbaren Zeichen, wir vereinbaren das wirklich bis ins Kleinste, dass jede Person zu jedem Zeitpunkt mit dem minimalsten Aufwand signalisieren kann, ich kann nicht mehr, ich möchte den Raum verlassen. Und es ist auch immer dafür gesorgt, dass jemand mit dieser Person den Raum verlässt. Und in den Vorgesprächen, die du erwähnt hast, benutzen wir auch einen Traumafolgestörungsbogen. Das heißt, wir gucken ganz genau, wie ist die Belastung. Und wir machen nicht nur ein Vorgespräch, wir machen vielleicht auch zwei oder drei oder vier Vorgespräche. Die Person, die Betroffene einer Straftat ist, die kann auch andere Personen mitbringen. Die könnten rein theoretisch auch mit in den Zirkel gehen. Und es wird ganz genau geguckt, ist es wirklich der richtige Zeitpunkt? Über welche Stabilisierungsstrategien verfügt die Person? Weil natürlich passiert es, dass jemand weint oder auch außer sich gerät. Aber was ist daran schlimm? Wenn ich weiß, dass die Person dann beide Füße auf den Boden setzt und tief in den Bauch atmet und sich selber regulieren kann, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann kann jemand auch völlig die Fassung verlieren und ganz viel weinen. Und ich glaube, Thomas, das ist auch was, was in unserer Gesellschaft nicht so, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so angesagt ist. Wirklich Gefühle zeigen und das auch auszuhalten, wenn man das miterlebt, aber auch wenn man selber betroffen ist, und da zu bleiben und Zeit reinzugeben und Geduld reinzugeben und Achtsamkeit reinzugeben. Das ist vielleicht auch ein bisschen gegenläufig zu einer gesellschaftlichen Strömung, sage ich mal, ja, oder wie wir kulturell auch als Deutsche aufgestellt sind. Ich kenne auch Personen, die schaffen das nicht, wenn sie wissen, ah, in der Familie ist ein Todesfall gewesen. Die machen dann großen Bogen um diese Person, weil sie sich so hilflos fühlen und nicht wissen, was soll ich denn jetzt dieser Person sagen? Will die überhaupt was von mir hören? Welche Worte spreche ich? Also es ist ein wie so eine Blaupause. Die Menschen wissen nicht, wie sie mit Trauer, mit Emotionen umgehen können, dürfen.
Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen gehabt, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast ein breites Angebot, wenn man so sagen kann, an Maßnahmen, an Projekten. Aber es ist so, dass in erster Linie du aktiv dich an die Justizbehörden, an die Justizvollzugsanstalten, an die Ministerien und so weiter wendest und es nicht so ist, dass man sozusagen an dich herantritt mit bestimmten Wünschen.
Also beides. Beides. Ne? Also es wird an mich herangetreten und mein Netzwerk ist natürlich auch dementsprechend groß und ich sag mal, die Welt der Restorative Justice Verfahren in Deutschland ist auch relativ übersichtlich. Ne? Irgendwie ist das auch ein Netzwerk, wo man sich mittlerweile auch kennt und gemeinsame Dinge erarbeitet. Ich bin auch im European Forum für Restorative Justice, auch im Swiss Forum für Restorative Justice, weil in Deutschland haben wir zwar das Servicebüro, das TOA Servicebüro, aber das ist nicht dasselbe wie jetzt zum Beispiel das European Forum for Restorative Justice oder Swiss Forum for Restorative Justice. Das ist auch nochmal eine andere Ebene. Und da entwickeln wir ständig auch neue Dinge, wir vernetzen uns und es ist, glaube ich, beides. Also ich trete aktiv an Anstalten heran und an Ministerien und ja, Netzwerke und es wird auch auf mich zugekommen. Es ist beides und gerade auch im Zuge des Filmes Alle eure Gesichter, den kennen vielleicht auch einige Hörer und Hörerinnen, wo einfach ein französischer Film, wo zwei restaurative Verfahren dargestellt werden. Einmal der Kreisdialog, so wie ich ihn auch tue, im Gefängnis und zum anderen aber eine direkte Begegnung. Und da ist eben das Delikt eben sexualisierte Gewalt. Genau, und dadurch hat sich auch noch mal viel getan. Ich bin viel auf Filmgespräche eingeladen worden. Wir haben in der Forensik zum Beispiel gemeinsam diesen Film geschaut und ich habe mit dem Team und mit den Inhaftierten dort gearbeitet. Also dadurch ist auch viel passiert.
Es gibt ja auch die Serie aktuell, A Better Place.
Ja.
Was hältst du davon? Also da geht es eben auch darum, sozusagen das Gedankenexperiment mal durchgespielt. Was wäre, wenn die Inhaftierten entlassen würden und stattdessen unter anderem so Täter-Opfer-Ausgleich und diese Dinge durchgeführt werden? Was hältst du von der Serie?
Ja, also ich hatte die Chance, mit einem der Regisseurinnen zu sprechen und ich war sehr beeindruckt, was er mir erzählt hat. Er hat mir erzählt, wie sehr sich die Schauspielerinnen und Schauspieler und auch die Produzenten und die Autorinnen und die Regisseurinnen und alle, die beteiligt waren an dieser Serie, wie sehr die sich vorbereitet haben. Wie intensiv. Also ich kann das jetzt alles im Einzelnen nicht erzählen, aber die haben dann auch zum Teil mit Inhaftierten vorher gesprochen, mit Menschen, die betroffen sind. Die haben mit der Polizei gesprochen. Also die haben sich so intensiv vorbereitet. Und ich finde, das merkt man dieser Serie einfach an. Ich finde, die ist hervorragend. Diese unterschiedlichen Erzählstränge, wo natürlich auch alles an Dramen vorkommt, ja. Aber es muss ja auch, damit die Menschen auch weiterschauen. Aber ich finde so dieser Aspekt der Integration, also ich denke zum Beispiel jetzt gerade an den Pädophilen, ja, der es so schwer hat und der dann erste Versuche macht, auch mit der Unterstützung sich mit seinen Nachbarn und Nachbarinnen zu vernetzen und da regelmäßig seine Spritze auch bekommt und die auch regelmäßig sich geben lässt und alles tut, denke ich, um auch sich zu integrieren. Und dann wird plötzlich sein Gesicht veröffentlicht. Er wird als Pädophiler gezeigt und alles bricht natürlich zusammen. Also so ein Aspekt auch. Das ist so gut recherchiert und es zeigt so sehr auch, wie schwierig es vielleicht auch ist für ehemals Inhaftierte, auch wieder klarzukommen in der Gesellschaft. Ne, jetzt unabhängig davon, ob jetzt jemand pädophil ist oder ein anderes Verbrechen begangen hat. Oder was ich finde, Thomas, was ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Serie, obwohl ich sehr begeistert bin von dieser Serie, ist der Aspekt, der positive Effekt von diesem Projekt Trust. Das ist nur ganz zum Schluss, als die Inhaftierten wieder abgeholt wurden durch die Polizei. Und da hat man gesehen, wie sehr sie wieder integriert waren in ihrer Familie, wie sehr sie integriert waren in der Arbeit oder mit Freunden und Freundinnen. Und plötzlich fuhr das Polizeiauto vor und sie wurden mitten aus dem Familienleben wieder rausgeholt. Die Familie war wieder alleine, die Kinder hatten gerade ihren Vater wieder und jetzt ist er wieder weg. Oder auf der Arbeit, ne, der junge Mann, der gezeigt wurde, der sich super integriert hat in der Arbeit und der da richtig gut war, mit allen Höhen und Tiefen. Und sein Chef hat so zu ihm gestanden. Und dann holt die Polizei ihn von der Arbeit wieder ab und inhaftiert ihn wieder. Und dieser positive Aspekt, was bedeutet das auch, wenn man Menschen wirklich wieder aktiv unterstützt in der Integration in die Gesellschaft? Der Aspekt ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, also der positive Effekt davon. Mhm. Es ist doch mehr fokussiert worden in der Serie auf das Scheitern. Aber ich fand, was Sie ja auch wirklich gesagt haben, Sie haben gesagt, wir haben vergessen, dass die Gesellschaft eben auch eine große Stimme hat. Und letztendlich steht und fällt es dann tatsächlich mit dem Umfeld auch. Aber ich muss wirklich sagen, diese Serie hat mich begeistert.
Ja, fand ich auch. Ganz tolle Idee und tolle, unglaublich authentische Figuren und tolle Schauspieler.
Ja.
Wirklich sehr empfehlenswert. Ja, was würdest du dir, Daniela, was würdest du dir wünschen für die Zukunft, konkret für deine Arbeit, aber vielleicht auch bezogen auf den Stellenwert von Restorative Justice im Umgang mit Kriminalität?
Also, persönlich und fachlich, beruflich würde ich mir natürlich wünschen, dass noch viel mehr Justizvollzugsanstalten sagen, ja, wir machen das jetzt. Trotz des Aufwandes wissen wir und wir möchten gerne diesen positiven Effekt eines Restorative Justice Verfahrens in unserer Anstalt erleben und wir möchten beitragen. Das würde ich mir wünschen. Darüber hinaus denke ich, Restorative Justice ist ja mehr als ein Verfahren. Das ist ja eine Gerechtigkeitstheorie. Es ist ja auch eine Haltung, wie ich in der Welt bin. Es geht ja bei Restorative Justice, wie ich eingangs auch gesagt habe, es geht um Friedensbemühungen. Es geht um to restore. Also es lässt sich ja leider ins Deutsche nicht so übersetzen, aber es geht darum, zwischenmenschliche Beziehungen auch zu heilen, zu stabilisieren, dass wir uns als Menschen sehen und nicht so wie in der Schule zum Beispiel, sage ich mal, es gibt ja auch restaurative Strukturen, die man durchaus in anderen Systemen auch integrieren kann, nicht nur in einer JVA, in Schulen, in Krankenhäusern, in allen möglichen Systemen, wo es nicht darum geht, du zeigst sozial unerwünschtes Verhalten, dann bestrafe ich dich jetzt mal. Du schreibst jetzt 100 Mal den Satz XY. Ich weiß gar nicht, ob sowas in der Schule noch vorkommt. Oder du gehst jetzt draußen vor die Tür und denkst jetzt darüber nach, was du gemacht hast. Und wenn du damit fertig bist und eine Entschuldigung hast, dann kannst du wieder reinkommen. Ja, das ist ja so ein Umgang in unserer Gesellschaft, der durchaus vorhanden ist. Oder du tust etwas, das ist ja leider auch die Freiheitsersatzstrafen. Ja, da fährst du dreimal ohne Ticket, dann bezahlst du deine Strafe nicht, ab in Knast. Ja, da könnte man ja auch sagen, naja, dann geh doch mal irgendwie ins Altenheim. Und man könnte ja auch sagen, du kannst ja auch in andere soziale Einrichtungen gehen und dort wirklich in Beziehung gehen mit den Menschen, die dort leben und die da sind und die Unterstützung brauchen. Das würde vielleicht auch was heilen auf beiden Seiten. Also es gibt ja zum Beispiel auch restaurative Städte. Also wo sich eine Stadt auf die Fahnen schreibt, wir sind restaurativ. Und dann gibt es Standard- und Umsetzungsempfehlungen. Und das finde ich ganz fantastisch. Da gibt es dann zum Beispiel, ich war jetzt gerade in Leuven in Belgien, das ist auch ein Restorative City. Da gibt es sozusagen Räumlichkeiten, wo Bürgerinnen und Bürger hinkommen können, wenn es Konflikte gibt, wenn es Unstimmigkeiten gibt, wenn sie mit bestimmten Entscheidungen der Verwaltung oder von wem auch immer nicht einverstanden sind, wenn es Vorfälle gab mit der Polizei oder andere Vorfälle. Und da gibt es große Bemühungen, Bürgerinnen und Bürger aus jeder Perspektive, aus jedem Beruf, aus jeder Gesellschaftsform, sage ich mal, mit einzubeziehen. Und das hat mich richtig beeindruckt. Ich denke, wir müssen, wenn wir es wirklich ernst meinen mit unserer Menschlichkeit und mit unserer Zwischenmenschlichkeit und mit uns als Menschen, müssen wir über andere Konzepte nachdenken und die umsetzen. Und ich glaube, vielleicht ist es sehr gewagt, aber ich glaube, in allen Menschen ist eine Sehnsucht nach Annahme, nach Zugehörigkeit, nach Wertschätzung, nach Gehörtwerden mit allem, was meine Bedürfnisse und meine Gefühle sind. Und ich glaube, es gibt auch in jedem Menschen die Sehnsucht der Begegnung und auch der Heilung von etwas, was vielleicht in mir zerbrochen oder kaputt gegangen ist.
Daniela, danke ja. dir ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank.
Thomas, vielen Dank, dass du mich ins Gespräch genommen hast.
Das war Schuld, Strafe, Recht, ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.